Radio 1. Der Talk zum Global Solutions Summit mit Katja Weber.
Aus Berlin-Mitte, aus unserem Studio im Babylon. Donald Trump hat den gestrigen Tag mit einem Tweet beendet. Überraschenderweise lautet der Make America Great Again, natürlich in Großbuchstaben. Aber wir müssen gar nicht so weit gucken. Wir finden auch vor der eigenen Haustür in Deutschland wie in Europa eine Menge Menschen, die meinen, wir pfeifen auf Austausch, auf Vielfalt. Lieber schotten wir uns ab, wirtschaftlich wie kulturell. Man muss also schon entweder extrem idealistisch oder extrem pragmatisch sein, um in so einer Situation Global Solutions, also globale Lösungen suchen zu wollen. Und genau das macht oder will der Global Solutions Summit, der heute und morgen in Berlin stattfindet. Das ist eine ziemlich großformatige Tagung, die bringt zusammen Wissenschaftler, Politikerinnen und Engagierte. Und die wollen dann auch noch gleich mehrere dicke Bretter bohren. Internationale Zusammenarbeit, Bildung, Umwelt, Klima, Digitalisierung. Das ist wirklich kein ganz schmales Programm. Und umso schöner finde ich es, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns im Radio zuhören wollen und es sich nicht leicht machen wollen heute Abend mit uns zu Hause im Auto oder wo auch immer Sie uns hören. Wir wollen uns hier nämlich in der nächsten Stunde ein paar Themen rauspicken und besprechen mit drei Menschen, die, ich glaube, auf unterschiedliche Art und Weise mit diesem Themenbündel umgehen. Aber mal sehen, vielleicht ist es ja auch vergleichbar. Ich freue mich, dass Harald Welzer da ist, Soziologe, Publizist und Radio 1 Kolumnist. Wenn Sie ihn heute Nachmittag gehört haben bei uns im Programm beim Kollegen Holger Klein, dann denken Sie sich, man, er ist ja omnipräsent. Und zudem ist er auch noch Mitbegründer der Stiftung Futur 2, die als Motto unverdrossen das hier ausgibt. Wir fangen schon mal an, oder in Futur 2 gemünzt. Wir werden angefangen haben. Herzlich willkommen, Harald Welzer.
Ja, hallo, guten Abend.
Julia Steinhauer hat auch schon angefangen und ist hier, und zwar hat sie eine ganze Menge angefangen. Die studiert nämlich Nachhaltigkeit, Gesellschaft und Umwelt in Kiel und empfindet das wohl auch als Arbeitsauftrag, also Nachhaltigkeit, Gesellschaft und Umwelt in Kiel, also sozusagen lokal, hat sie einen Gemeinschaftsgarten mitgegründet. In Ruanda wiederum ein Projekt, das dabei helfen soll, Kinder mittelloser Familien den Schulbesuch zu ermöglichen. Und zum Global Solutions Summit ist sie als Young Global Changer eingeladen. Also wären wir bei der Berlinale, wären Sie sozusagen ein Talent. Herzlich willkommen, Frau Steinhauer. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich.
Und Markus Engels ist bei uns. Der hat Sozialwissenschaften studiert. Ich meine, im Grunde haben Sie alle drei das auf die eine oder andere Weise. Und in politischen Kontexten gearbeitet, auf bundesdeutscher und europäischer Ebene. Und er ist der Generalsekretär der Global Solutions Initiative. Also genau dieser Initiative, die jetzt Menschen aus großen Thinktanks, aus Politik, aus Forschung zusammenbringt. Und der schwänzt gerade den Empfang im Auswärtigen Amt für uns. Besten Dank dafür und herzlich willkommen, Herr Engels.
Schönen guten Abend.
Also selbst erteilter Arbeitsauftrag Ihrer Initiative ist es ja, den G20-Prozess zu begleiten, das Treffen der 20 Industrie- und Schwellenländer im Juni in Japan sozusagen vorzubereiten und mit guten Ideen zu versehen. Wie tolldreist ist das denn angesichts von Handelskriegen, Abschottung, Nationalismus oder irgendeinem anderen Thema, das Sie heute in der Zeitung gelesen haben? Also sich auf die Suche nach globalen Lösungen zu machen.
Ja, das ist in der Tat tolldreist, das gebe ich gerne unverwoben zu. Aber Sie haben ja gleich am Anfang mit dem Donald Trump-Tweet das Problem benannt. Wir leben in einer Zeit, wo wir globale Lösungen brauchen. Klimawandel kann weder die Bundesrepublik Deutschland noch die USA oder China, also ein einzelnes Land, lösen. Die Menschheit ist aber damit konfrontiert. Dasselbe gilt bei der großen Datenrevolution. Wir haben einen enormen technologischen Umbruch, der, ich glaube, die Menschheit als Spezies herausfordert. Wir brauchen also globale Lösungen, aber wir haben zur gleichen Zeit jetzt eine Ideologie in vielen Staaten, auch in Europa. Donald Trump ist bekannt, diese Me-First-Ideologie, also mein Land zuerst. Und das ist eben das Problem. Und das wollen wir, da wollen wir einen Beitrag leisten, das aufzubrechen. Und wir sind eben felsenfest davon überzeugt, dass wir es nicht der Politik alleine überlassen, sondern dass wir eine globale Zivilgesellschaft brauchen, die einfach sagt, hört zu, wir begleiten euch kritisch, wir begleiten euch auch mit Ideen, aber wir halten an der Idee fest, dass man international zusammenarbeitet, um internationale Probleme zu lösen.
Ja, so verständlich das einerseits ist, so viel Widerspruch regt sich dann auch gleich in mir. Also Mitglieder der G20 sind Russland, ist die Türkei, die USA haben wir angesprochen, Saudi-Arabien auch. Und ich denke an ihr Logo der Initiative. Es sind lauter runde, bunte Kreise, die dann teilweise Schnittmengen bilden. Und ich frage mich, ey, wo sind da die Schnittmengen bei den G20? Also wo wollen Sie diese angesprochenen Probleme da auf eine Lösung eng führen?
Also die Länder, die Sie genannt haben, die aus vielen Gründen problematisch sind, das ist so, aber das ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung einfach eine Tatsache, dass wenn man sich mit internationaler Politik beschäftigt, dass man mit den Partnern arbeiten muss, die da sind. Das sind manchmal demokratisch gewählte Regierungen, oft sind es nicht demokratisch gewählte Regierungen, das ist so. Gleichwohl sind alle diese Länder mit Problemen konfrontiert. Ich habe den Klimawandel als ein Beispiel genannt. Und wenn Sie sagen, mit denen sollte man nicht sprechen, mit denen sollte man nicht zusammenarbeiten, würde ich Sie fragen, was ist denn die Alternative? Sollen wir mal ein paar Kriege führen gegen China, die USA, Russland, die Türkei? Also man kann jetzt eine große Liste aufmachen. Würde ich nicht so gerne sehen, sondern ich würde versuchen, sie abzuholen. Und wir holen die ja nicht ab, indem wir sagen, das, was ihr innenpolitisch oder auch außenpolitisch macht, ist gut. Sondern wir holen sie ab mit einer Idee, lass uns an gemeinsamen Problemen gemeinsam arbeiten. Und vielleicht finden wir dann bei manchen Themen eben eine Gemeinsamkeit. Und da haben wir ganz gute Erfahrungen schon mitgemacht.
Okay, dann würde ich gerne Julia Steinhauer mal mit reinholen ins Gespräch. Ich habe es eingangs gesagt, Sie haben Gemeinschaftsgarten gegründet vor Ihrer Haustür in Kiel. Und dann engagieren Sie sich wiederum überhaupt nicht vor Ihrer Haustür, sondern in einer ruandischen Gemeinde für Kinder, deren Familien den Schulbesuch nicht bezahlen können. Sieht für mich nicht so aus, als würden Sie abwarten, bis die Herrschaften auf dem Global Solutions Summit zu Potte gekommen sind, oder?
Ganz genau. Also meines Erachtens nach ist es wichtig, dass nämlich der Wandel nicht nur von der Politik kommt, sondern auch ja, in unserem eigenen Leben beginnt. Und ich glaube, das kann jede und jeder von uns machen, dass wir selbst Probleme, die wir sehen, angehen. Und das können wir direkt vor unserer Haustür.
Und würden Sie wirklich sagen, jede und jeder kann das? Oder brauchst du da nicht doch, naja, so einen gewissen inneren Auftrag, vielleicht auch eine gewisse Ausbildung und vielleicht auch eine gewisse Quantität an Freizeit und Freiheit von anderen Sorgen?
Auf jeden Fall muss man erst natürlich das Problem erkennen und auch sich dafür gestärkt fühlen, das anzugehen. Ich glaube aber, es können auch schon ganz kleine Sachen sein im Alltag, dass man jemandem vielleicht einfach Hilfeleistungen gibt, wenn man sieht, jemand muss auf der Straße vielleicht die Straße überqueren und schafft das nicht alleine und dann geht man hin und macht es. Es sind, glaube ich, viele kleine Aktionen, die den Wandel anstoßen können und die dann, wenn sie zusammenkommen, zu was Größerem werden.
Jetzt sind Sie eingeladen als Young Global Changer. Also man belädt Sie mit der Hoffnung, dass Sie das Ruder irgendwie rumreißen. Insgesamt tummeln sich da 90 junge Leute aus der ganzen Welt. Jetzt haben die Veranstalter Herr Engels das Treffen auch euphemistischerweise noch Summer School genannt. Da musste ich heute herzhaft lachen, als es über Berlin gehagelt hat. Auf wen treffen Sie denn da? Auf welche Ideen oder welche Projekte haben denn die anderen Young Global Changer dabei? Denn vor allen Dingen ist das ja ein Treffen, das dazu dienen soll, dass sie netzwerken und sich verbinden.
Also es sind wirklich sehr, sehr spannende junge Leute aus der ganzen Welt dabei. Also ich glaube, von allen Kontinenten haben wir junge Leute dabei, die selber Projekte gestartet haben. Es ist alles dabei von jungen Changemakern, also Weltveränderern, die daran forschen, wie können wir Bioplastik herstellen zum Beispiel.
Also kompostierbares Plastik.
Genau. Mhm. Also es gibt eine, die arbeitet an einem Projekt daran und hat ein Startup gegründet. Sie ist erst 21 und kann das schon machen. Das heißt, ja, also es ist möglich. Und es gibt andere, die sammeln zum Beispiel Essensreste von Hochzeiten. Das ist ein Projekt in Indien und geben das an Bedürftige. Also ganz verschiedene Projekte aus ganz verschiedenen Ländern mit dabei.
Herr Welzer, dann würde ich natürlich Sie auch gerne noch mit reinholen und nochmal ja sozusagen verzweifeln und Ihnen erzählen, was Sie wissen, nämlich dass es auf der globalen Ebene eine Menge Krisen gibt. Die EU ächzt, die Briten wollen von Bord, wissen aber gar nicht, wo es rausgeht und wie man das überhaupt anstellt. Unsere eigene Gesellschaft hat mächtig Druck im Kessel. 12,5% hat die rechtspopulistische AfD geholt bei der vergangenen Landtagswahl, sitzt im Bundestag. Jetzt stehen dieses Jahr wichtige Landtagswahlen an. Die Europawahl, ja, das ist doch doch eigentlich eher eine Ausgangslage, um ganz kleine Brötchen zu backen und um vielleicht aus meinem Impulsreferat auch noch eine Frage zu machen. Wie soll denn da ein großer Wurf gelingen? Sehen Sie da überhaupt die Chancen?
Ich glaube, die Perspektive ist falsch, dass es immer um große Würfe geht. Also ich glaube auch nicht, dass diese Veranstaltung hier so eine Omnipotenzfantasie hätte, dass sie tatsächlich mal kurz globale Lösungen abliefern kann. Sondern es geht ja darum, wenn ich es richtig verstehe, in die unterschiedlichen Perspektiven und die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten miteinander in Reibung zu bringen. Und so funktionieren ja auch gesellschaftliche Prozesse. Und bei Ihrem, wie haben Sie es eben genannt?
Impulsreferat.
Wenn man sagt, 12,6% haben die AfD gewählt, würde ich sagen, dann heißt das umgekehrt 87,4% nicht. Okay, und ich finde es eigentlich gut und ich nehme auch an, dass die Young Global Changer dem zustimmen würden, dass es allerhöchste Zeit ist, dass wir mal aus dieser katastrophistischen Sicht der Dinge rauskommen, die natürlich in armen Ländern, wo es Menschen wirklich richtig schlecht geht, total angebracht ist, aber merkwürdigerweise gar nicht so vorherrschend ist, wie in unseren Luxusländern, wo man sich die ganze Zeit darin ergeht, zu sagen, oh Gott, die Briten und oh Gott, also alles das, was Sie eben gesagt haben.
Das heißt, wir leisten uns Weltuntergangsstimmung?
Na, die Weltuntergangsstimmung hat auch eine Legitimationsfunktion, weil wir sind nun wirklich als Bewohner dieses Landes und anderer beteiligter Länder sozusagen die Reichsten dieser Erde. Ja, und wissen, dass wir auch nicht unbeteiligt sind an sehr vielen Problemen, die gegenwärtig ökologisch, klimamäßig und so weiter wirkliche Probleme des 21. Jahrhunderts sind. Ja, nun kann man sich doch eigentlich das vielleicht unangenehme Gefühl, das leichte Unbehagen, was sich an diesem Verhängnis der Welt dann irgendwie bildet, doch ein bisschen abmildern, indem man dann sagt, wisst ihr, natürlich sind wir total reich, aber glaubt nicht, dass es uns gut geht. Weil wir sehen ja auch dem Weltuntergang sehr besorgt entgegen.
Uns tut das auch alles sehr weh,
ja. Und wir wissen schon irgendwie, dass es auch für Arme schlecht ist, aber glaubt nicht, dass es für Reiche auch besonders, also ist kein Zuckerschlecken. So ist das jetzt karikiert, aber es ist ein psychologischer Mechanismus. Und ich glaube, was ich wirklich gerade nochmal sagen wollte, auch was Frau Steinhauer gesagt hat. Ich glaube, es ist extrem wichtig zu verstehen, dass soziale Veränderungsprozesse, und die bedeuten dann eben auch Veränderungen hin zu einem anderen Lebensstil, hin zu anderen Konsumformen und so weiter, die kommen von unten. Und insofern finde ich solche Veranstaltungen wie diese tatsächlich nur dann sinnvoll, wenn jetzt nicht sozusagen die Potentaten dieser Erde sich wechselseitig Buzzwords um die Ohren hauen, sondern die sind dann wirklich interessant, wenn tatsächlich diese Impulse von unten kommen. Das heißt, ich würde eigentlich anregen, wenn man das nochmal macht, müsste die Perspektive sogar noch umgekehrt sein. Die Politiker und so weiter, die sollten die Jugendlichen fragen und nicht umgekehrt.
Okay, was jetzt natürlich schon stark im Raum steht und Sie, Herr Engels, haben es eingangs auch schon angesprochen, sind die Fridays for Future und die Demonstrationen nicht gegen den Klimawandel, sondern gegen die Untätigkeit der Politik. Also dann picken wir uns vielleicht dieses Thema aus diesen vielen Buzzwords, haben Sie gesagt, Herr Welzer, picken wir uns dieses raus, Klimawandel. Wir wissen es, der Weltklimarat hat inständig gefordert, die UN-Weltklimakonferenz möge sich doch bitte, bitte, bitte auf eine maximale Erwärmung von 1,5 Grad einigen, rausgekommen sind, und das war keine Riesenüberraschung, 2. Was denken Sie denn, welche Schnittmengen, um dann nochmal bei dem Logo Ihrer Initiative zu zeigen, zu bleiben, wo immer wieder Schnittmengen gebildet werden, welche Schnittmengen gibt's denn fürs Umdenken beim Klimaschutz? Sehen Sie da Lösungsansätze?
Also ich sehe in jedem Fall spontan 2 Lösungsansätze. Und das eine kann ich auch gleich nochmal zu Herrn Welzer ergänzen. Wir haben nicht die globalen Potentaten bei uns. Bei uns ist überhaupt gar kein Potentat. Bei uns sind zum Beispiel Regionalpolitiker. Wir hatten heute ein sehr interessantes Panel, das der regierende Bürgermeister von Berlin geleitet hat, weil wir ganz bewusst sagen, globale Lösungen werden umgesetzt auf der lokalen Ebene. Und natürlich gibt es auf der lokalen und kommunalen Ebene auch Ideen für globale Lösungen. Das ist einer unserer Ansätze. Deswegen, wir holen nicht irgendwelche wir die Reichen und Mächtigen hinein, ganz im Gegenteil. Wir holen zivilgesellschaftliche Akteure rein, die ihre Ideen, ob es kleine oder große Projekte sind, vorstellen können, um dann sozusagen einen Beitrag zu leisten. Was uns vielleicht von manchen anderen unterscheidet, dass wir den Auftrag annehmen, den in gewisser Weise eine Demokratie uns allen gibt. Nämlich nicht zu sagen, das überlassen wir jetzt mal der Regierung, die wird das schon irgendwie machen, sondern wir empfinden uns als zivilgesellschaftliches Bündnis auf einer globalen Ebene, die eben einen Beitrag leisten will. Um mal jetzt zu der Klimafrage zu kommen. Ich glaube, das Erste bei der Klimafrage, was wirklich extrem wichtig ist, dass man eben die kommunale Ebene einbezieht. Das ist eben wichtig. Ich glaube, dass ein regierender Bürgermeister in Berlin und ein Landrat irgendwo auf der Welt einen entscheidenden Beitrag leisten kann, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und deswegen muss man die einbeziehen. Und ich fand das sehr ermutigend, als Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist, dass sich dann erstmal schnell ein Bündnis in den USA gebildet hat aus Städten, die gesagt haben, wir machen aber einfach weiter. Und dann haben sich private Investoren gefunden, die dann auch die Kosten übernommen haben. Und das Zweite ist mir fast noch wichtiger. Und das konnten wir gerade lernen von, ja, in gewisser Weise dem Scheitern von Herrn Macron. Wenn man Klimamaßnahmen beschließen will, dann muss man die soziale Dimension mitdenken, denn sonst fliegt die einem um die Ohren. Und man kann ja dem Herrn Macron wirklich unterstellen, dass er versucht hat, was Positives zu machen, und auf einmal hatte er die Gelbwesten-Proteste, die ihn sozusagen vorrevolutionären Zustand Frankreich versetzt haben. Deswegen ist unser Rat, den wir als Global Solutions immer geben, wir nennen das Recoupling, also wieder die Wiederverknüpfung, Sie haben die Kreise erwähnt, von sozialem und wirtschaftlichen Fortschritt. Wenn der soziale und wirtschaftliche Fortschritt nicht Hand in Hand geht, dann wird uns kein globales Problem wird gelöst werden. Das ist unsere Idee und das wäre auch unser konkreter Rat an Herrn Macron gewesen, um dann eben gute Umweltgesetze zu implementieren.
Jetzt haben Sie, Frau Steinhauer, einen Gemeinschaftsgarten in Kiel mitgegründet und der heißt Permawandel. Und ich dachte, es könnte ganz sinnstiftend sein, wenn Sie uns mal erklären, was der Name soll und wie dieser Garten funktioniert, wenn wir über das Klima reden.
Genau. Also bei Permawandel, da geht es darum, dass wir einen permakulturellen Gemeinschaftsgarten erschaffen haben.
Permakulturell? Hä?
Ganz genau. Permakultur, ja, das ist eigentlich eine Lebensform, aber auch eine Form des Gärtnerns. Und es geht vor allem darum, dass wir nachhaltige Lebensformen und nachhaltige Lebensräume damit erschaffen. Und dass wir dabei nicht mehr dieser Schädling sind auf unserer Erde, der wir gerade sind, sondern zu einem Nützling werden. Dass wir nicht versuchen, weniger schlecht zu sein, sondern was Gutes zu tun. Und dass wir versuchen, in diesem Fall in einem Garten ein Ökosystem aufzubauen, was gut für die Natur ist und nicht nur gut für den Menschen.
Mhm. Wie geht das?
Ganz genau. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also in der Permakultur gibt es verschiedene Designmethoden, wie man so einen Garten anders gestalten kann, als es vielleicht konventionell üblich wäre. Und man pflanzt zum Beispiel in Mischkulturen. Ein Beispiel kann ich vielleicht nennen, ist ein Maya-Beet. Das bedeutet, dass man Bohnen und Mais und Kürbisse zusammenpflanzt. Die Bohnen als Bodendecker, um das Wasser im Boden zu halten und dann den Mais und den Kürbis, die sich auch gegenseitig bestärken. Es geht einfach darum, dass wir auch sehen, in der Natur gibt es ganz viele Pflanzen, die sich gegenseitig nützen können und auch unterschiedliche Nährstoffe aufnehmen. Und das ist eigentlich in allen Aspekten des Lebens so, dass wenn wir zusammenarbeiten, stärker werden.
Das heißt, Sie versuchen einfach sinnvoll zu wirtschaften, keine Produkte reinzugeben, die da nicht hingehören und nicht mehr rausnehmen, vermute ich mal, als drin ist.
Ganz richtig, einfach einen geschlossenen Kreislauf herzustellen und ein funktionierendes System.
Mhm, gut, jetzt kommt natürlich eine fiese Frage, aber wäre es denkbar, dass, gucken wir gar nicht in die Welt, aber dass allein eine Nation wie Deutschland sich auf diese Weise ernährt? Oder ist das dann doch immer dieser nette, hübsche Garten, der den Kiez so lebenswert macht?
Also ich glaube daran, dass es möglich ist. Wir müssen es aber ausprobieren. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir nicht mehr drüber nachdenken, ginge das überhaupt, sondern einfach machen.
Einfach machen. Jetzt haben am Freitag 15.000 Schülerinnen und Schüler in Berlin demonstriert. Fridays for Future ist das Motto. Tausende waren es auch in Brandenburg. Fast 300.000 sollen es in Deutschland gewesen sein. Noch viel mehr dann international quer durch die anderen Länder. Ich habe im RBB einen Beitrag gesehen. Eine Aktivistin in ihrem Alter, Mitte 20, kam da zu Wort und hat gesagt, die Politiker finden keine Lösung und die tun noch nicht mal so, als ob sie danach suchten. Also die täuschen das noch nicht mal an. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
Ich glaube auch, was ich jetzt auf dem Summit sehe, dass schon mehr und mehr PolitikerInnen das auch begreifen, dass wir einen Wandel brauchen. Ich glaube aber, dass viel mehr Handlung noch nötig ist. Und deshalb finde ich das super, dass so viele junge Leute auf die Straßen gehen und ja dafür sorgen, dass sie gehört werden und dass sie ihre Zukunft nicht irgendwelchen PolitikerInnen überlassen möchten, die vielleicht eigentlich dieses System, was jetzt alles zerstört gerade.
Was nicht permakulturell arbeitet.
Genau, dass dieses System in Zukunft nicht mehr so bleibt, sondern dass wir es verändern.
Das heißt, Sie sehen da eine Spaltung zwischen, ich sag mal jetzt blöd und ein bisschen zugespitzt, der jungen Generation und den Alten, die den Laden sozusagen in der Hand haben, oder Sie sehen diese Spaltung nicht?
Auf jeden Fall gibt es eine Spaltung. Ich würde aber auch nicht kategorisch alle Leute über einer gewissen Altersgrenze jetzt in diese Kategorie stecken wollen.
Da bin ich aber froh.
Auf gar keinen Fall, nein.
Jetzt hat Greta Thunberg, die schwedische Politikerin, die ja, Schülerin, die diese Proteste überhaupt ursächlich angestoßen hat, gesagt, es fehlt der politische Wille, ehrgeizige Klimaziele umzusetzen. Bestimmt haben Sie alle sie auch gesehen und gehört beim Weltwirtschaftsforum in Davos, hat sie im wahrsten Sinne des Wortes eine Brandrede gehalten. Our house is on fire, unser Haus brennt und die Politiker, die Wirtschaftslenker wollen nicht löschen. Herr Welter, gibt es wirklich nur Schwarz und Weiß und nichts dazwischen?
Ja, man muss das ja aus der generationellen Perspektive betrachten. Das ist ja genau der Witz an der Sache. Was ich wahrnehme, ist eine extreme Diskrepanz zwischen diesen sehr klaren Sätzen von Greta Thunberg und anderen und einem völligen Unverständnis, worum es dieser Generation jetzt bei diesen Protesten geht. Ja, da wird dann immer gesagt, aber ihr müsst doch auch an die Arbeitsplätze denken.
Und dann überlasst das mal den Profis.
Ja, überlasst das mal den Profis, wird als Satz des Jahres wahrscheinlich Silvester mal wieder dann genannt werden. Das ist ja wirklich echt Realsatire. Aber das im Grunde genommen, Greta Thunberg sagt ja, ich glaube, das hat sie in Katowice gesagt, ihr müsst das Nötige machen, nicht das politisch Machbare. So, und mit dieser harten Formulierung ist ein totaler Bruch markiert. Ja, dass es einfach nicht darum geht, jetzt in diesem üblichen Zeugs, parteipolitisch und Interessen berücksichtigen und hinten und vorne und so weiter und niemand soll sich zu sehr auf den Schlips getreten. Alles ist Win-Win, sagt sie, und so verstehe ich auch diese Bewegung jetzt. Nein, darum geht es nicht. Es geht um eine andere Prioritätensetzung. Und die Prioritätensetzung ist relativ einfach zu definieren. Wenn der Klimawandel in der gefährlichen Dimension weiter voranschreitet, dann gibt es auch Probleme mit den Arbeitsplätzen, mit der Wirtschaft, mit allen Dingen. Ja, und ihr habt überhaupt nichts gewonnen, aber ihr verkauft unser Jahrhundert. Und das ist genau der Witz. Ich finde, das müsste auch man viel stärker begreifen, das Jahrhundert, das 21. Jahrhundert, ist das Jahrhundert derjenigen, die heute 15 oder 18 oder 20 oder 22 sind. Die müssen bis zum Ende des Jahrhunderts durchhalten und die Probleme in irgendeiner Weise in ihr Leben integrieren und ihre Formen des Wirtschaftens, ihre Formen des Umgangs mit der Welt integrieren, die jetzt von der oberschlauen Vorgängergeneration ihnen mal so auf dem Silbertablett serviert wird mit der Mitteilung, denkt doch bitte auch mal an die Arbeitsplätze. Übrigens das Tollste, das muss ich einfach sagen, wenn mich das total fertig macht. Man hat ja so als Jugendlicher und so weiter auch seine Demonstrationserfahrung und seine politische Sozialisation, und damals haben mir immer und uns Leute gesagt, geht doch arbeiten oder studiert doch ordentlich. Und ich habe damals immer gedacht, das ist ja jetzt 40 Jahre her, immer gedacht, ach so, das sind diese Älteren, naja, die sind ja irgendwann dann weg, wenn die Gesellschaft sich modernisiert. Und heute weiß ich, nein, das ist offensichtlich eine synaptische Verschaltung im Gehirn, die ganz unabhängig von Generationen immer wieder kommt. Und selbst ein 34-jähriger Herr Ziemiak, Generalsekretär der CDU, teilt dann mit, man soll solle doch bitte auch irgendwie an die Ökonomie und so weiter denken. Also das ist ein riesiger Bruch und den Bruch muss man ernst nehmen, weil generationelle, achso, den Satz würde ich gerne noch sagen, Greta Thunberg hat die Power überhaupt in die ganze Bewegung hineingebracht oder hat eine Bewegung deswegen gemacht, weil sie das Klimaproblem umdefiniert hat in ein Gerechtigkeitsproblem. Und das ist der Move. Wir haben bislang als Wissenschaftler immer mit CO2 und Diagrammen und Warnen und Mahnen und hast du nicht gesehen. Und jetzt kommen die an, nein, das geht gar nicht um das Detail. Es geht ganz grundsätzlich um eine radikale Form von Ungerechtigkeit.
Jetzt habe ich gesehen, Herr Welzer, sowohl Herr Engels als auch Frau Steinhauer haben gezuckt und wollen entweder widersprechen oder ergänzen. Ich bin mir nicht sicher. Bitte schön, Herr Engels.
Also ich bin ganz der Meinung, dass es um eine fundamentale Gerechtigkeitsfrage geht. Deswegen habe ich gerade dieses Beispiel mit Macron genannt. Man kann sozusagen soziale Gerechtigkeit und die Notwendigkeiten des Klimaschutzes nicht auseinander dividieren. Deswegen ist unser großes Narrativ, so nennen wir das neudeutsch, unsere große Erzählung. Wir wollen, dass sich die Erzählung wie von allem eigentlich ändert. Wir wollen einen paradigmatischen Wechsel und der beinhaltet vor allen Dingen die Frage, wie wir wirtschaften. Uns ist jetzt in den letzten 30, 40 Jahren gerade von Ökonomen verkauft worden, dass der Mensch gierig ist und die unsichtbare Hand, das ist schon ein paar Jahrhunderte älter, dass irgendwie alles regeln wird. Das ist natürlich dummes Zeug. Der Markt alleine regelt keine sozialen, globalen, öffentlichen Güter. Die regelt er einfach nicht. Deswegen ist die Denke falsch und das ist mittlerweile auch bewiesen. Aber an einer Stelle will ich doch mal kritisch reingehen, weil das ist immer etwas, was mich ein bisschen bei Diskussionen stört. Die Politiker. Also ich habe erlebt, Donald Trump, der ist aus dem Pariser Klimaabkommen, was übrigens erstmal ganz gut ist, ausgestiegen und da haben sich sofort Politiker auf lokaler, auf regionaler Ebene gefunden und sind da in die Bresche gesprungen. Ich habe heute bei unserem Summit zum Beispiel Franz Timmermans erlebt, der ein sehr ehrgeiziges Klimaziel für die Europäische Union ausgegeben hat, nämlich 1,5%, was dramatische Veränderungen des Wirtschaftens hätte. Ich warne einfach nur davor, dass wir uns jetzt hier schön in Sesseln zurücklehnen und dann uns richtig einschwören, dass die Politiker alle böse sind. So einfach dürfen wir es uns auch nicht machen und deswegen haben wir erstmal einen positiven Ansatz, haben gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn wir aus dem Silo-Denken rauskommen, da die Ökonomen, da die Soziologen, da die bösen Politiker, da die bösen Wirtschaftsleute, das ist Quatsch. Es ist eine gesamtgesellschaftlich, zivilgesellschaftliche Aufgabe und ich glaube schon, dass wir das hinbekommen können, deswegen bin ich sehr optimistisch und ja, da warne ich einfach nur vor.
Weil ich möchte bitte einen Einwand dann doch machen. Also Sie haben vollkommen recht, sozusagen pauschales Politiker-Bashing ist natürlich Blödsinn. Aber wir sollten doch nicht so tun, als wären wir hier in einer Situation, wo man friedlich und herrschaftsfrei miteinander diskutiert und dann kommt man zu den globalen Solutions. Das Problem, was wir haben, und deshalb gibt es so viel Stillstand oder sogar Rückschritt, ist, dass es einfach unterschiedliche Interessen gibt in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Parteien, von unterschiedlichen politischen Akteuren und wirtschaftlichen Akteuren und die haben unterschiedliche Mittel der Durchsetzung ihrer Interessen. Das ist mal die Ausgangssituation. Also ich finde es etwas fatal, das sozusagen den Eindruck zu erzeugen, man muss nur richtig miteinander reden und dann wird es schon zu solchen Lösungen kommen. Das heißt nicht, dass man nicht miteinander reden sollte, da stimme ich Ihnen zu, aber wir müssen natürlich diese grundlegende Perspektive, dass so wie im Moment globale Märkte organisiert sind und wie ein Wirtschaftssystem grundsätzlich operiert, ein wachstumswirtschaftliches System, man innerhalb dieses Systems schwer dazu kommen wird, eine Natur, also ein friedvolles Verhältnis zur Natur herzustellen. Das wird mit Wachstumswirtschaft nicht gehen. So, und dann wäre ich mal interessiert daran, mit welchem Politiker, mit welcher Politikerin in der Bundesrepublik ich im Moment über dieses Thema diskutieren kann. Da würden mir ein paar von den Grünen einfallen, aber ansonsten überhaupt niemand. Weder von der Linken noch von der SPD, noch geschweige denn von den Konservativen.
Ich glaube, Herr Welzer, Sie haben in meine Unterlagen geguckt, weil genau das wäre eine Frage von mir an Sie gewesen. Welche politische Partei im deutschen Parteienspektrum diese Haltung vertritt? Selbst die Grünen wollen eben ein grünes Wachstum, selbst die Linken wollen Arbeitsplätze in der Kohle sichern. Also da wird es ein bisschen schwierig, Gesprächspartner zu finden. Oder hätten Sie, Frau Steinhauer, Herr Engels, Ideen, mit wem man redet?
Also erstmal würde ich sagen, Sie haben jetzt die grüne Partei genommen. Sie haben eben beklagt, dass es 12% AfD-Wähler gibt, ob das jetzt eine Umfrage oder ein Ergebnis ist. Wenn ich das richtig verfolgt habe, sind die Grünen da deutlich weiter. Aus meiner Wahrnehmung, das mögen Sie anders sehen, Herr Welzer, ist es schon so, also ich entsinne mich noch, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, aus Duisburg. Und ich habe als kleiner Junge gelernt, dass es da so einen Onkel gab, der hieß Willy Brandt, und der hat gesagt, blauer Himmel über der Ruhr. Das können Sie sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Als ich Kind war, konnte man die Wäsche nicht raushängen, weil die war da nämlich rot. Das lag sozusagen an der Umweltverschmutzung von den Stahlwerken. So, das hat sich komplett geändert. Also der Umweltdiskurs, das geht alles nicht schnell genug, da bin ich bei Ihnen. Ich will auch nichts verteidigen. Aber ich sehe schon eine globale Bewegung, die sozusagen das Umweltthema, und es ist kein Politiker, auch in der Bundesrepublik, egal wie konservativ oder klimaleugnerisch er ist, kann es sich heute noch erlauben, also die Sonntagsreden haben wir jetzt schon überwunden, da machen das sowieso alle, wie wichtig die Bekämpfung des Klimawandels ist. Aber wie gesagt, ich habe heute eine ganze Reihe von Akteuren und klugen Wissenschaftlern erlebt und auch übrigens kluge Ökonomen und Leute aus der Wirtschaft, die gesagt haben, natürlich müssen wir, und das ist das Interessante, Herr Welzer, zu einem fundamentalen Systemwechsel kommen. Ich habe heute bei ein paar Unternehmern zugehört, habe ich gedacht, vor 20 Jahren wären die vor 30 wären die unter einen radikalen Erlass gefallen, weil die sagen selber, das Ding fährt vor die Wand, und zwar vollständig.
So, jetzt fragen sich vielleicht die einen oder anderen Hörerinnen und Hörer, wann fangen die endlich an, Musik zu machen, diese Band, die da rumsitzt im Radio 1 Studio am Rosa-Luxemburg-Platz? Antwort lautet genau gar nicht. Wir haben heute Abend unser Programm geändert und begleiten den Global Solutions Summit mit einem Talk genau zu diesem Thema, das, wie Sie merken, viele einzelne gewichtige Themen beinhaltet. Bei uns zu Gast sind der Soziologe Harald Welzer, der Generalsekretär der Initiative, die dieses Treffen, diesen Summit veranstaltet, Markus Engels, und Julia Steinhauer, die studiert, und zwar Nachhaltigkeit, Gesellschaft und Umwelt in Kiel, und hat diverse Projekte angestoßen, über die wir auch schon im ersten Teil geredet haben. Frau Steinhauer, Sie wollten aber, glaube ich, hier nochmal entweder in diesen Zwist rein oder an irgendeiner Stelle widersprechen, bestärken, ich weiß es nicht.
Ich würde da ganz gerne nochmal andocken hier an der Debatte. Ich finde es viel wichtiger, als zu sagen, mit wem möchten wir reden und mit wem nicht, dass wir alle einander zuhören und auch der Wissenschaft zuhören und schon mal sehen, es gibt Lösungen und die nutzen wir und nicht uns daran aufhängen, ich bin von dieser Partei, ich bin von jener Partei. Also wir sollten uns nicht an diesen Problemen festhalten und an den unterschiedlichen Meinungen, sondern einfach daran arbeiten, Lösungen zu finden, und zwar jetzt.
Aber ich muss leider trotzdem noch was dazu sagen.
Harald Welzer hat den Fuß in der Tür, bitteschön.
Ich habe gar nichts gegen Lösungen, und ich habe auch überhaupt nichts gegen das Lösen finden von unten, und ich bin ein großer Verfechter sozusagen der positiven Visionen und der realen und konkreten Utopien, um das mal klarzustellen. Aber damit alleine wird es nicht gehen. Wir können jetzt mal plakativ gesagt, auch wenn Sie den Paradigmenwechsel, den Sie eben beschrieben haben, den würde ich ja gerne dann auch mal ausbuchstabiert sehen. Also ob die hier anwesenden Ökonomen und auch die Vertreter der Politik oder sowas tatsächlich mitgehen würden, wenn man sagt, wir müssen vom Wachstum wegkommen. Ich kenne auch einige Ökonomen, aber die bilden in der Gesamtheit der Ökonomen ungefähr irgendwie so etwas wie ein Promille oder sowas, die das sagen würden. Und bei den Unternehmerinnen und Unternehmern sicherlich auch noch nicht gerade eine relevante Größenordnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, zu der Wahrheit über das 21. Jahrhundert gehört dann auch, dass man nicht mit einem Win-Win die Sache löst. Es werden nicht
Aber
alle.
Aber mit einem Lose-Lose werden Sie auch keine Anhänger finden.
Das ist jetzt keine besonders schlaue Intervention. Ich war ja auch nicht für ein
Lose-Lose.
Aber sie
bot sich sehr an.
Ja, naja, gut, aber es ist trotzdem nicht zielführend. Es ist doch so, dass gesellschaftlicher Fortschritt nicht immer oder niemals so verläuft, dass alle gleichermaßen davon profitieren. Und das ist die Suggestion, die man in den letzten 30 Jahren gehabt hat, auch mit grünen Ideen, schwarze Zahlen schreiben und sonst was. Es ist alles sozusagen das Pampern des Publikums, ihr werdet nicht verlieren. Aber bitteschön, wir leben, mein Kollege Stefan Lessenich formuliert das so wunderbar, nicht über unsere Verhältnisse alleine, sondern wir leben auch über die Verhältnisse von anderen, und das noch viel mehr. Das heißt, wenn man das mal ernsthaft verändern will, und Ihre Projekte, Frau Steinhauer, die Sie anleiern und die ich total super finde, die finden tatsächlich eine gesellschaftliche Relevanz dann, wenn in größerem Umfang, in größeren Sektoren das ernst genommen wird, dass man Kreislaufwirtschaft, Nichtwachstumsökonomien und so weiter betreiben kann. Das heißt, an der Stelle sind wir bei einer eminenten politischen Frage. Und ich halte das sogar auch für lösbar, diese politische Frage. Aber ich halte sie nur dann für lösbar, wenn man auch die Wahrheit ausspricht, ja, und nicht Glaubenssätze wie eben die mit dem Wachstum und ohne Wachstum ist alles nicht. Wachstum ist im Moment unser zentrales globales Problem.
Ja? Dann fragen wir wieder den Herrn Engels nach den Schnittmengen. Wie ist denn so die Einsichtsbereitschaft, dass dies von Harald Welzer geschilderte, das Problem sei, das Glauben, dass wir wachsen müssen, damit es uns gut geht?
Ich will das mal versuchen, an einem Beispiel zu machen, weil ich habe ja gerade so einen komischen Begriff wie Narrativ verwendet und wie mächtig das ist. Da sagen jetzt alle, der spinnt jetzt, der Kerl, total. Was kann
denn, Latein.
Wie kann der Narrativ irgendwie die Welt verändern? Also wie kann eine Erzählung die Welt verändern? Da will ich mal das Beispiel nennen. Es gab vor etlichen Dekaden mal sowas, das wird in der Wissenschaft der Washington-Konsensus genannt. Ich will das jetzt nicht, ich bin kein Ökonom, ich verkürze das jetzt stark und sage bestimmt auch was Falsches, aber ich sage jetzt mal, im Kern ging es darum, dass sozusagen der Markt die Dinge schon regelt und wir den Staat im Prinzip da raushalten können. Das hören Sie bei dem einen oder anderen Politiker, Parteipolitiker von bestimmten Parteien, die sich als liberal bezeichnen, heute immer noch wieder. Der Staat soll sich raushalten, das macht alles schon irgendwie der Markt. Das war ein Narrativ, das war im Grunde eine Festsetzung, wo das war erst ein gewisser kleiner Kreis von Wissenschaftlern, das gepusht hat. Das Ergebnis, um es mal ganz runterzubrechen auf Berlin, ist, dass wenn der Staat so böse ist und das alles nicht regeln kann, dann soll er sich raushalten. Das heißt, wir haben weniger Polizisten, wir haben weniger Lehrer. Das heißt, der Staat, der schlanke Staat, ist dann das Ideal. Und ehrlicherweise haben das alle die Politiker, jetzt benutze ich es selber, in den letzten Jahrzehnten immer erzählt. Was ich jetzt bei uns erlebe, und zwar nicht, weil ich Allmachtsfantasien habe, ist, dass dieser Diskurs sich gerade extrem ändert. Und da bin ich genau anschlussfähig bei Herrn Welzer, dass Leute sagen, natürlich ist Wachstum nicht mehr das Ziel. Darum geht es. Es geht auch nicht mehr um Shareholder Value, also der Gewinn von irgendwelchen Unternehmen. Heute habe ich auf einem Panel gesessen, wo wirklich führende, nicht nur Ökonomen, sondern eben auch Vertreter von multinationalen Konzernen waren, die gesagt haben, wir müssen begreifen, dass wir als Unternehmer eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung haben, die sich eben nicht mehr darin nur ausgießt, dass wir sozusagen unseren Aktionären irgendwie Geld bringen. Und wenn wir diese Erzählung durchsetzen können, in Wissenschaft, die ja auch ein Teil des Problems ist, eben nicht nur die Politiker, in Wirtschaft, in Zivilgesellschaft, aber auch bei uns selber. Also wenn wir diesen Quatsch, Geiz ist geil und wir sind nur gierig und wenn jeder an sich selbst denkt, ist allen geholfen. Diese Schwachsinnssprüche, die müssen wir überwinden und deswegen schlagen wir einen großen paradigmatischen Wechsel vor, der in Windeseile enorme Auswirkungen hat.
Okay, ich würde tatsächlich gerne nochmal auf den Konflikt der Generationen, wenn wir das so nennen können, zu sprechen kommen und muss sagen, ich sitze da gefühlsmäßig wirklich zwischen Baum und Borke. Ich verstehe, dass die Generationen der Leute, die jetzt 15 sind, die jetzt 20 sind, die jetzt 25 sind, zu dem Schluss kommen, ihr Alten, ihr Eltern, ihr Großeltern, ihr Politiker meinetwegen auch, ihr seid zu lahm und ihr verheizt unseren Planeten unter unserem Hintern weg. Andererseits bin ich ja prinzipiell Fan der repräsentativen Demokratie und kein großer Fan von Politikverdrossenheit, auch wenn jetzt vielleicht unsere Demokratie ein Update bräuchte. Was wäre denn Ihre Lösung, Frau Steinhauer, vielleicht ein Wahlrecht für 16-Jährige, also um da eben nicht nur Leute auf Latschdemos auf der Straße zu haben, sondern Leute, die auch politisch eintreten können in die Gestaltung der Welt?
Also eine ganz einfache Lösung wäre aus meiner Sicht, dass einfach auch solche Konferenzen oder Summits oder wie auch immer man es nennt gibt, wo junge Menschen gehört werden, wo unsere Generation die Möglichkeit hat, unsere Ideen auch
an die irgendwelche Bürgerdialoge führt ja inzwischen wirklich jeder gerne und da dürfen Sie was sagen und da darf eine Rentnerin was sagen und da dürfen alle was sagen. Aber die Frage ist doch, habe ich hinterher die Möglichkeit, das in politischen Willen oder eine politische Aussage umzumünzen?
Mhm. Das ist natürlich die große Frage, inwieweit dann die Lösungen, die vielleicht vorgeschlagen werden oder die Punkte, die aufkommen, auch umgesetzt werden. Aber zuerst einmal muss es die Möglichkeit geben, diese Meinungen auch zu äußern und die ist im Moment nicht ausreichend da.
Das heißt, Sie würden nicht unbedingt ein Wahlrecht fordern für Leute, die noch nicht 18 sind, sondern vielleicht 2 Jahre jünger?
Ich finde auch, dass 16-Jährige schon wählen können, klar.
Wie wäre denn hier die Stimmungslage bei Ihnen?
Also ich will nur noch mal vielleicht eins sagen, weil ich habe, vielleicht bin ich zu optimistisch, aber dann korrigieren Sie mich. Ich habe letztlich nachts, konnte ich nicht schlafen, dann habe ich irgendwie so einen Spartensender geguckt und stieß auf einen James-Bond-Film aus Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er war das. Ne? Als ich den eine halbe Stunde gesehen hatte, konnte ich ihn ehrlicherweise, und ich bin ein großer James Bond, nicht mehr ertragen, weil das Frauenbild, alles, was da sozusagen verkörpert war, war so fremd, selbst für mich, obschon ich das teilweise ja noch in meiner Jugend, in meiner Kindheit erlebt habe, dass ich da sehr schnell begriffen habe, wie weit wir schon vorangekommen sind, wenn es eben um Beteiligungsrechte, um Umweltrechte geht, um Genderfragen. Also jetzt hier so zu tun, als würde die Welt gerade jetzt morgen gerade untergehen. Ich finde, wir sind schon ganz schön weit gekommen, und zwar genau, weil wir diese Diskurse führen, Diskurse, wie wir sie heute führen, manchmal strittig, manchmal im Konsens. Also da ist schon eine ganze Menge passiert, und dass die ganze Welt und jeden Tag in der Zeitung wir uns alle darüber aufregen, was Trump für ein Frauenbild hat und was Trump der Umwelt antut, das scheint sich schon auch als gesellschaftlicher Konsens rauszukristallisieren.
Und Ihre Antwort auf die Frage, Wahlrecht für 16-Jährige
wäre? Ich finde das gut und ich finde diese Demonstration fantastisch, dass sie die wahren Profis, denn es geht um die Zukunft einer Generation, die das ja nicht nur selber erleben muss, denn die haben ja auch noch Kinder. Die werden ja sozusagen vielleicht sogar noch den Anfang des 22. Jahrhunderts erleben, zumindest ihre Kinder. Ich habe selber kleine Kinder und die sagen natürlich auch, hey, haut das Ding nicht vor die Wand, und da haben sie recht mit.
Ich bin auch, weil ich noch nicht gefragt worden bin, für die Absenkung des Wahlalters. Aber mir ist das zu schlicht, wie Herr Engels argumentiert. Wir müssen doch mal in der Gegenwart sehen, weil Sie sagen, es gibt den Kulturwandel und alle haben das jetzt schon mitgeschnitten oder so. Haben wir nicht das vergangene Jahr ein absolutes Inferno von Umweltpolitik erlebt, was durch die Autoindustrie induziert gewesen sind. Wir können in diesem Land nicht einmal über die simpelste und in jeglicher Hinsicht wirklich mal ein Win-Win-Maßnahme eines Tempolimits sprechen, was fürs Klima gut wäre, was ein paar hundert Tote pro Jahr weniger macht oder sonst was. Da kriegt man vom Verkehrsminister gesagt, das sei gegen den gesunden Menschenverstand. Ich weiß nicht, welche neuropsychologischen Gutachten der dafür eingeholt hat, so einen Scheiß zu erzählen. Und das ist, die Autos werden immer größer, es gibt machtvolle Interessen an der Verkehrspolitik, nichts zu verändern und so weiter und so weiter. Mir ist dieses harmonistische Bild ja einfach der Realität nicht angemessen genug. Wenn wir die Werte angucken, wie sich Emissionen parallel zu der Steigerung des Bewusstseins, wir sind ja alle echt voll für Klimaschutz und wir sind alle super öko und gute Ernährung ist auch total klasse. Sie sehen trotzdem die Werte permanent wachsen. Es gibt keine realen Auswirkungen eines Klimaschutzes. Das ist, was der Kollege Latif letztes Jahr mit großer Aufregung gesagt hat. So.
Ein Klimaforscher
aus Kiel. Und insofern glaube ich, muss man da auch ernsthafter darüber sprechen und sich das nicht schönreden. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass wir in kultureller Hinsicht, was Minderheitenrechte angeht und das, was Sie eben beschrieben haben, große Fortschritte gemacht haben. Wir haben auch in Ökologiebewusstsein große Fortschritte, aber wir haben auf der Ebene des faktischen Verhaltens, auf der Ebene der wirtschaftlichen Praxis und auf der Ebene der politischen Entscheidungsprozesse überhaupt keinen Fortschritt in dieser Hinsicht. Das muss man einfach so sehen. Und insofern glaube ich, das ist ja jetzt auch cool, dass da Bewegung in der Sache ist durch Fridays for Future und dass mehr Unmut da reinkommt. Aber das bringt eine andere Ernsthaftigkeit in die Thematik. Wir können das nicht abarbeiten mit den normalen, ja, das machen wir hier mal eine Stellschraube da und das ganze Beratersprech, was da eine große Rolle spielt. Nein, da muss man wirklich ganz ernsthaft darüber sprechen, wie diese Gesellschaft und wie diese Wirtschaft sich zu verändern hat. Und das bedeutet, im Unterschied zu dem, was Herr Altmaier in diesem Spiegelgespräch gesagt hat oder so, das geht nicht auf demselben Wohlstandsniveau. Man kann diesen Planeten nicht in ein funktionierendes System zurückverwandeln, wenn dieses Wohlstandsniveau, was wir haben, inklusive Kreuzfahrten, SUVs und der enorm gestiegenen Kaufkraft, einfach ungebrochen so weitergeht. Das ist ein großes Märchen, was dort erzählt wird. Und man wird auch dieser Jugendbewegung nur gerecht, wenn man mal sagt, ihr habt recht, das ist ein Märchen. Wir müssen uns jetzt eine andere, und Sie würden sagen Narrativ. Wir müssen uns ein anderes Narrativ ausdenken. Nicht das große Auto macht glücklich, sondern das nicht vorhandene Auto macht glücklich.
So, jetzt haben wir natürlich, oder ich habe vor allen Dingen ein Riesenproblem, nämlich noch ungefähr, ich weiß nicht, 12 Fragen auf dem Zettel und 3 Themen und noch etwa 6 Minuten Zeit. Deswegen würde ich diesen Dissens zwischen Ihnen beiden hier einfach so unaufgelöst stehen lassen, wie er ja denn auch ist. Und nochmal Julia Steinhauer fragen wollen. Der Summit hat eine internationale Perspektive. Wir wollen die mit Ihnen auch nochmal einnehmen. Sie waren für die GIZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Ruanda. Da ist von Pressefreiheit, von freien Wahlen nicht viel zu sehen, aber das Land hat Rohstoffe, es hat eine wachsende Wirtschaft und heute ist Equal Pay Day. Männer und Frauen haben in etwa gleichermaßen Anteil an der politischen und an der wirtschaftlichen Macht. Wieso braucht es in so einem Land dann trotzdem ein Projekt wie das, was Sie zusammen mit ein paar ruandischen Kumpels gegründet haben, das helfen soll, Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen?
Ja, weil also Ruanda ist zwar auf einem super Weg, aber wir können nicht vergessen, dass es einen Genozid gab, 1994 noch, und es braucht einfach Zeit, bis ein Land sich von so etwas erholen kann. Und da bedarf es einiger Arbeit, die auch länger anhalten muss.
Das machen Sie? Also Sie versuchen den Familien, die nicht das Geld haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken, ein Einkommen zu ermöglichen, indem Sie, ich glaube, sie zu Hühnerzüchtern ausbilden oder ihnen Möglichkeiten geben, sich so zu ernähren und auch noch ein Geld zu erwirtschaften. Ist das, würden Sie sagen, ein Weg, der funktionieren kann?
Ich glaube, dass das ein Weg sein kann. Wir sind aber noch daran zu sehen, welcher Weg wirklich der beste wäre. Es geht aber einfach darum, dass wir keine Entwicklungshilfe machen möchten, sondern die Menschen dazu ermöglichen oder denen die Möglichkeit geben möchten, dass sie selber ein Einkommen bekommen und nicht, dass es darum geht, dass wir immer weiter Spenden eintreiben und die dorthin geben und die Leute trotzdem keine Arbeit haben und vielleicht zu Hause sitzen oder auf der Straße nach kleinen Jobs schauen müssen.
Mhm. Von wie vielen Kindern reden wir jetzt konkret bei Ihrem Projekt? Von wie vielen Familien?
Bisher unterstützen wir 23 Kinder, zur Schule zu gehen.
Jetzt reden wir ja über das Bildungssystem, auch ein Riesenthema auf dem Summit. Wenn wir von Bildung reden, dann stehen oft auch fröhlich schon die IT-Unternehmen auf der Matte, die mit ihren Produkten rein wollen in das System. Wie ist das in Ruanda?
In Ruanda ist IT ein ganz, ganz großes Thema, denn Ruanda möchte gerne zum neuen digitalen Hub in Afrika werden. Und da ist eine ganz, ganz große Start-up-Szene gerade da, gerade in der Hauptstadt Kigali. Und das ist so das Ziel von Ruanda, dass sie da ganz viel kreieren.
Mhm. Und welche Ideen gibt es da, von denen Sie uns erzählen können?
Also es gibt zum Beispiel im K-Lab, heißt es, ganz viele Startups, die sich dort treffen. Was gibt es konkret? Es gibt so viele verschiedene Beispiele. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Herr Welzer, in Ihrem Buch, wir haben unlängst auf Radio 1 drüber gesprochen, Alles könnte anders sein, schreiben Sie auch über Bildung und Ihre Utopie, wie unser Bildungssystem umgebaut werden könnte. Und da schreiben Sie, Schulen wären Orte des Ermutigens zur Freiheit. Was steht denn an so einer Schule im Lehrplan?
Naja, eine alte pädagogische Erkenntnis ist, dass Kinder und auch junge Menschen sozusagen von selber Dinge lernen, weil das Gehirn ist einfach so, dass es darauf angelegt ist, neue Erfahrungen zu machen und umzusetzen und daran zu lernen. Deshalb ist die alte pädagogische Weisheit, man muss entwicklungsfreundliche Rahmenbedingungen herstellen und dann die Kinder machen lassen. Und es gibt natürlich auch einen Bildungsdiskurs, der völlig anders ist als wir müssen Digitalisierung in die Schulen und so weiter und so weiter, sondern er geht genau dahin, dass man eigentlich Schule so denkt, dass es ein Ermöglichungsort ist. Das bedeutet aber auch, dass man beispielsweise vielleicht von den Noten abgeht, dass man von einem starren Klassensystem abgeht, dass ältere Schüler, jüngere Schüler unterrichten können, weshalb das Lehrpersonal mehr Möglichkeiten hat, sich individuell individuell um die Einzelnen zu kümmern und so weiter. Ja, und das meine ich mit den Ermöglichungsräumen.
Herr Engels, jetzt läuft uns echt die Zeit davon, aber ich will es doch noch fragen. Digitalisierung, angeblich hat ja sogar die Bundesregierung eine Digitalisierungsstrategie. Wenn wir dann mit dem Summit wieder auf die Ebene der internationalen und der globalen Lösungen wechseln, was sind denn da überhaupt erstmal die größten Baustellen, bevor man nach Lösungen sucht?
Also das, was ich zunächst einmal sagen muss, die Brücke will ich jetzt schlagen von Bildung zu Digitalisierung. Bildung ist natürlich der Schlüssel auch bei Digitalisierung. Bildung ist im Grunde der Schlüssel bei Armutsbekämpfung, bei der Bekämpfung des Klimawandels, bei Genderrechten und. Und ist es vor allen Dingen auch der Schlüssel im digitalen Zeitalter. Aber jetzt nicht so, wie Sie es vielleicht meinen. Denn ich glaube, dass, und da bin ich ganz anschlussfähig an Herrn Welzer, ich glaube, dass wir gerade im digitalen Zeitalter Bildung erstens Ermöglichung ist, das ist das eine, aber gerade auch empathische Fähigkeiten, also mitfühlende Fähigkeiten stärken muss, denn wir werden jetzt erleben, dass im Zeitalter der künstlichen Intelligenz viele, viele Tätigkeiten wegfallen und die Frage ist, wo ist eigentlich jetzt der Platz des Menschen? Und da sehe ich gerade unsere ganzen solidarischen, empathischen, mitfühlenden, mitdenkenden, also das Herz mitzunehmen, als ein wichtiger Schlüssel. Wenn Sie mich fragen, was muss im Bereich der Digitalisierung gemacht werden, da antworte ich jetzt als Jurist und da sage ich, Recht schafft Gemeinschaft. Wir haben einen so fulminanten Umbruch, dass wir uns, glaube ich, wirklich mal, Entschuldigung, wieder hinsetzen müssen und mal diskutieren müssen, was ist uns Freiheit wert, wo wollen wir eher Sicherheit, also wo wir um fundamentale Grundwerte ringen müssen, wie wir das schon mal getan haben, als zum Beispiel die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte formuliert worden ist. Und ich glaube, es ist jetzt wieder angesichts dieses technologischen Umbruchs an der Zeit, eine digitale Grundrechtecharta zu schreiben. Und das wird bei uns auch kräftig diskutiert. Und da stößt man auf ganz schön unterschiedliche, gar nicht nur Interessen, natürlich stößt man auch auf unterschiedliche Interessen, aber auch ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, was wichtig ist. In Mexico City ist Ihnen wahrscheinlich die Sicherheit am allerwichtigsten und da machen Sie jede Gesichtserkennung digitaler Art und Weise mit, während Sie in Norwegen vielleicht sagen, na, Sicherheit ist nicht unser größtes Problem, wir wollen lieber über Umweltschutz reden. Und das müssen wir jetzt leider als Spezie, als Menschheit ausverhandeln, wie wir jetzt mit diesem neuen digitalen Zeitalter umgehen wollen.
So, das ist also genug Stoff für eine weitere Diskussionsrunde. Nichtsdestotrotz sind wir im Landeanflug und ich würde gerne noch mal so eine Blitzrunde mit Ihnen dreien machen. Klar, alle wollen globale Lösungen. Sie haben gerade selbst gesagt, Herr Engels, die sehen aber je nachdem, wo man ist und lebt, ganz anders aus. Zum Schluss wüsste ich von jedem von Ihnen gerne ein Projekt, eine Idee, meinetwegen auch ein Buch, wo Sie sagen, hier, Hörerinnen und Hörer, das schaut euch mal an, damit wird die Welt besser. Also, Frau Steinhauer, vielleicht welche Seite, welchen Clip, welches Buch, welches Projekt sollten wir uns mal bitte unbedingt anschauen?
Ich bin ganz großer Fan von Presencing Institute und der Theorie U und dem Transforming Capitalism Lab.
Hoch. Wie war das im Mittelteil?
Das ist bei presencinginstitute.org.
Und da sehe ich was jetzt nochmal wirklich für Blöde?
Da geht es ganz genau auch um Systemwandel und wie können wir Veränderungen schaffen. Und dort kommen viele verschiedene ExpertInnen zusammen und reden nicht nur darüber, sondern bieten Möglichkeiten, Projekte zu sehen, in denen schon Wandel heute passiert und Methoden an die Hand, wie wir einen Wandel wirklich auch heute schon anfangen können.
Vielen Dank, Herr Welzer. Was wäre Ihre Lektüre oder Gucke an Empfehlung?
Rutger Breckmann, Utopien für Realisten. Ein wunderbares Buch. Wenn man das gelesen hat, merkt man, dass man eine neue Sortierung machen muss. Was ist eigentlich Realismus und was ist Illusionismus?
Und Herr Engels, was wäre Ihr Tipp?
Also ich habe am Samstagmorgen unsere Summer School eröffnet und durfte dann mit all unseren Young Global Changern diskutieren und mir die ganzen Projekte vorstellen lassen. Danach bin ich glücklich rausgeschwebt und hatte nur noch einen einzigen Satz im Kopf. Aber der ist nicht wissenschaftlich oder literarisch, sondern eher popkulturell. Und der stammt von The Who, The Kids Are Alright. Ich würde sagen, ich habe großes Vertrauen in diese kommende Generation, die werden uns schon ordentlich in den Hintern treten. Und das ist das, was wir auch jetzt brauchen, einen ordentlichen Tritt in den Hintern.
Ein besseres Schlusswort kann ich mir nicht ausdenken. Tretet uns in den Arsch. Vielen herzlichen Dank. Das war unser Radio 1 Talk zum Global Solutions Summit, der noch bis morgen in Berlin stattfindet. Danke Ihnen fürs Zuhören. Das war vielleicht eine ganz andere Abendstrecke als die, mit der Sie gerechnet hatten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und herzlichen Dank hier im Studio fürs Kommen und fürs Diskutieren an Markus Engels, den Generalsekretär der Global Solutions Initiative, an Julia Steinhauer, die als Young Global Changer und als engagierte Bürgerin und Forscherin zum Summit eingeladen ist, und an den Soziologen Harald Welzer, dessen Ideen es, wenn Ihnen seine Kommentare auf Radio 1 nicht reichen, auch zum Lesen gibt. Herzlichen Dank und aus schierem Eigennutz auch gutes Gelingen für den Summit. Schönen Abend. Katja Weber sagt Tschüss, auf Wiederhören.
Radio 1. Der Talk zum Global Solutions Summit mit Katja Weber.